Sie waren gewöhnlich und wir wissen doch viel Ungewöhnliches von ihnen, den 12 Jüngern. Nicht nur Wunderbares, auch Ecken und Kanten. Heute lasst uns einmal Andreas über die Schulter schauen oder vielleicht besser ins Herz schauen. Etwas entdecken von diesem Mann, von dem wir eigentlich, schade, fast viel zu wenig wissen. Ungewöhnliche Menschen. Für mich war das eine der Entdeckungen. Ich dachte immer, es gibt 12 Jünger, 12 Stämme, passt zusammen. Aber diese Gruppierung der ersten vier, die zwei Brüderpaare, Andreas und Simon, wir sagen Petrus dazu, Johannes und Jakobus, die spielen eine ganz besondere Rolle. Aber eigenartigerweise gibt es hier quasi das vierte Rad am Wagen. Wir sagen einmal, es ist das fünfte. Andreas ist der, der bei den Vieren fast immer schlecht wegkommt. Der wird vergessen. Einer, der am Rand steht, manchmal über den Rand hinunterfällt. Schade. Aber gehen wir mal biblisch nach. Ich lade euch, die ihr oben sitzt, ein, Johannes 1, 29 und die nächste Folie bis 35 zu lesen. Ich mache mit. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber er sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Das hat Andreas miterlebt. Er war Mann der ersten Stunde. Er war Jünger von Johannes, dem Täufer. Er war ganz Ohr und voller Erwartung. Der Messias steht quasi schon vor der Türe. Das Lamm Gottes. Und dann wird er Augen- und Ohrenzeuge jener Szene am Jordan: Taufe. Himmel und Erde berühren sich in der einen Person dieses Fremden und doch schon längst dagewesenen Jesus. Und Johannes, der Evangelist, erzählt weiter, wenn ihr unten jetzt helft. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorwegsehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Immer noch keine Namen. Immer noch namenlos. Wir ahnen aber, dass Andreas und Johannes, der Evangelist, diese beiden Jünger sind, die beim Täufer im Nachfolgeverhältnis stehen und jetzt, soll ich salopp sagen, die Pferde umsatteln? Nein, jetzt vom Täufer auf den viel Größeren hingewiesen werden. Wo ist deine Herberge? Meister, wo bist du zu Hause? Darin steckt auch die Bereitschaft: Mein Zuhause möchte ich bei dir haben. Mein Zelt will ich bei dir aufschlagen. Und die Antwort, sie ist überraschend anders. Kommt und seht. Sich aufs Wagnis einlassen. Nicht wissen, wohin, aber Personennähe leben. Und wir lesen jetzt unten weiter. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Da ist er also. Andreas, das ist die größte Stunde, die er im Evangelium hat. Die meisten Verse, die von ihm und über ihm erzählt werden. Und nur Statist? Fragezeichen? Nein, viel mehr als ein Statist. Er ist der, der entdeckt und seine Entdeckung nicht für sich behält. Kein großer Redner, kein begabter Prediger, sonst wüssten wir ganz andere Dinge. An Pfingsten hat Petrus das Wort. Und in den Gemeinden, den neu gegründeten Gemeinden von Europa, redet Paulus die Predigt. Von Andreas wissen wir später nichts mehr. Er wird nicht mehr in der Apostelgeschichte genannt. Sein Name kommt nirgends bei den Großen vor. Er ist quasi verschwunden, abgetaucht. Und dennoch einer der ersten Stunde. Einer, der seinen Dienst ernst nimmt und der es gar nicht lassen kann, von der Hoffnung weiterzusagen, die in ihm ist. Noch zwei Stellen, die wir von Andreas wissen. Etwas kleiner, ich würde vorschlagen, ihr aus der Landschlussseite, ich nehme euch einfach mal so, lest mal bitte mit. Johannes 6, es geht um die Speisung der 5000 und das Problem, viele Menschen und viel zu wenig zu essen. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Und am Ende 20 plus x tausend werden satt. Andreas, einer, der einen Blick weiter hat wie der Philippus, der die Machtlosigkeit von 200 Denare angesichts der vielen Menschen sieht. Und noch eine dritte Sequenz. Da seid ihr auf der Saalstraßenseite dran. Johannes 12. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Leider sind wir jetzt schon am Ende. Öfter stellt sich Andreas nicht vor und mehr bekommen wir nicht von ihm zu hören. Wenn ich euch einmal frage, ihr müsstet jetzt quasi in einem Bewerbungsassessment jetzt eine Bilanz ziehen. Das ist der Bewerber für Jüngerschaft. Was für ein Typ steht da vor uns? Könnten wir den Andreas mit ein paar Stichworten charakterisieren? Was fällt euch ein? Wer hat eine Idee? Gern. Ein Vermittler, er führt Menschen zu Jesus. Claudia? Also er ist immer bei dabei. Ich wiederhole es nicht als Nachfolger, sondern dass man es einfach auch hört auf der CD und für alle. Er ist innerlich bei der Sache immer dabei. Was fällt uns doch auf, Ulrich?
Er
näher als manche andere über Jesus, weil Philippus geht nicht direkt zu Jesus, er kommt zum Näheren, Andreas, und dann gehen sie gemeinsam zu Jesus. Gern. Ein Beziehungsmensch. Es sind immer Menschen um Andreas herum, Beziehungen. Gern. Ein Mittler stellt sich bewusst zwischen zwei und bringt dann zusammen. Springt nicht aus, bringt nicht auseinander, sondern bringt zusammen. Gerne.
Er hat ein waches Auge.
Ein waches Auge. Aber keinen lauten Mund. Aber ein waches Auge, und dann weiß er, wie zu agieren ist oder wo zu reden ist oder wo zu glauben ist. Also spannend, so aus wenigen Andeutungen, dann entsteht doch ein Bild. Manches ganz sicher, manches durchaus ein Stück weit spekulativ. Ein Mann der leisen Worte. Ein Jünger nicht in der Frontlinie, in der ersten Reihe. Ein Jünger, der vielleicht nicht im Schaufenster steht, aber in seinem Laden jede Menge hat zum Anbieten. Ein Vermittler. Ein Nebendarsteller, der doch viel mehr als nur eine Nebenrolle spielt. Lass uns drei Dinge festhalten, drei Linien. Andreas, hier in einer künstlerischen Darstellung von einem Kirchenbild. Andreas kennt den Wert des Einzelnen. Er weiß um seinen Bruder Simon. Dem sagt er es als erstes. Und stellen wir nur einmal uns das vor. Das ist ja ein ganz normaler Vorgang eigentlich für Jünger. Menschen in der Jüngerschaft. Weitersagen, was uns Hoffnung gibt. Aber jetzt gibt es Situationen, von denen wir noch gar nichts ahnen und vermutlich Andreas auch nicht. Hätte Andreas bei Petrus geschwiegen, wir hätten keinen Felsen in der Kirchengeschichte. Keine Säule der Gemeinde, Petrus, hätte anders gewonnen werden müssen. Ob Andreas das ahnt, was sein kleines Zeugnis für nachhaltige Wirkungen hat? Und solche Geschichten ergeben sich in der Geschichte Gottes immer wieder. Ein kleines Zeugnis steht am Anfang der Berufung eines großen Dieners. Dwight L. Moody, ein großer Evangelist in Amerika, Nordamerika im 19. Jahrhundert, er wurde durch ein ganz harmloses Zeugnis eines Schuhmachergesellen berufen. Und dieser Geselle, der hatte Sorge, ob er diesem D.L. Moody überhaupt von Jesus erzählen sollte. Das ist doch peinlich. Was wird er antworten? Aber dieses schlichte, einfache Zeugnis hat dafür gesorgt, dass Gott einen großen Evangelisten herausfischt. Das schlichte Zeugnis des Andreas hat dafür gesorgt, dass ein Großer der Kirchengeschichte, der Gottesgeschichte berufen wird. Und wenn wir das für uns überlegen, wir ahnen es gar nicht, was vielleicht Gott, was Jesus aus meinem kleinen Dienst Großes wirken kann. Und ich bin so schnell versucht, ihm zu sagen, hat doch keinen Wert. Komm doch vielleicht gar nicht an. Andreas lehrt mich, den Wert des Einzelnen zu sehen, und zwar mit der Perspektive Gottes zu sehen. Von Andreas wäre es nur zu sagen, mein Bruder Simon Petrus. Der Vorlaute, der da immer in der ersten Reihe steht. Übrigens, wer steht schon gerne immer hinten dran? Das muss doch irgendwo psychologische Schäden geben, wenn man immer über den Bruder definiert wird. Schaut, das ist Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Also wenn das ein Leben lang da reingeht, dann stimmt es irgendwann in meiner Psyche nicht mehr. Andreas konnte anders damit umgehen. Vermutlich sieht er nicht nur das Menschenzeugnis, sondern sieht Gottes Wege. Lässt sich gebrauchen. Der Wert des Einzelnen zählt. Der Wert des einzelnen Bruders, manchmal geliebt und manchmal gestritten. Der Wert dieses einzelnen Kindes bei der Brotvermehrung. Der Wert dieser einzelnen Fragesteller, die sagen, wir sind Griechen und haben zu wenig Ahnung, aber wollen wissen, was bei Jesus denn Sache ist. Petrus, der große Prediger, kommt zu Jesus durch den, soll ich sagen, schlichten Seelsorger Andreas. Wollen wir das mitnehmen? Ihr und ich für diese Woche? Was kann aus meinem kleinen, aus deinem kleinen Dienst Großes im Reich Gottes geschehen? Deshalb sollten wir nicht klein denken und verlegen zurückziehen, sondern sagen, Herr, mein kleiner Dienst. Und dann wirst du das an der rechten Seite zu etwas Großartigem machen. Du, Andreas, erkennt den Weg des Einzelnen. Ein zweites. Andreas erkennt den Wert einer unscheinbaren Gabe. Lass uns noch einmal diesen Johannes 6 hineinschauen. Moment, da war's. Philippus ist mir viel sympathischer, ich gebe es zu. Der ist Realist. Der sieht die Zahl 5000 Männer plus Familien. Der sieht den Geldbeutel, 200 Denare und kann A und B zusammenzählen. Und das passt nicht. Das bin ich. Das sind wir. Sehen, was Sache ist und mit dem rechnen, was vor Händen und vor Augen steht. Das ist weltlich sehr klug. Klug jeder, der mit dem nur ausgibt und mit dem nur rechnet, was er hat. Töricht, wer zu viel einrechnet. Irdisch. Aber im Reich Gottes gelten andere Rechnungen. Im Reich Gottes geht es nicht vom Haben zum Investieren. Und Andreas lehrt uns das. Den Wert der unsichtbaren Gaben. Ich gebe es zu, wahrscheinlich wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass dieser kleine Knirps mit einem Vesper, das gerade für ein Schulkind von 12 oder 13 Jahren reicht, dass der irgendeine Bedeutung haben könnte in dieser Brotvermehrungsgeschichte. Vielleicht war es auch nur dahingesagt. Jedenfalls ist es das Lösungswort. Da ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Was ihn bewegt, wir wissen es nicht. Wir müssten ihn glatt mal fragen in der Ewigkeit. Andreas, hast du wirklich damit gerechnet, dass Jesus jetzt ein Wunder tun kann? Wäre toll. Wie auch immer, ob damit gerechnet oder nicht, Andreas gibt das Kleine nicht einfach preis. Wischt es nicht weg, wird es nicht einordnen zu den Belanglosigkeiten. Das Gras ist grün und der Junge hat sein Vesper und die Sonne scheint. Na und? Nein, diese kleine Lehreinheit hält er fest. Die unscheinbaren Gaben, vielleicht die unsichtbaren Gaben, die gab es nicht nur damals bei der Speisung, die gibt es heute auch. Und wie schnell sind wir im Berechnen? Was haben wir und was können wir hinausführen? Welche Gaben, welche Fähigkeiten und wo bin ich geeignet und wo nicht? Andreas lehrt uns, dass es keine großen und keine kleinen Gaben gibt. Keine großen Investitionssummen und keine zu kleinen im Reich Gottes. Es gibt nur Hingabe. Und die ordnet sich nicht nach der Summe ein, sondern nach der Haltung. Es geht nicht um den Wert der Gabe, sondern um die Haltung meiner Gabe. Die Hingabe. Und nur weil er mit diesem Unmöglichen rechnet, kann Jesus ein unmögliches Wunder möglich machen. Gottes Fähigkeit, eine Gabe einzusetzen, die hängt viel weniger an mir und an dir, als wir denken. Gottes Fähigkeiten, aus meinem Stottern und aus meinen Verlegenheiten und aus meiner Ungeschicktheit etwas zu machen, ist viel größer, als ich ahne. Ich habe dabei immer wieder Mutter Teresa vor Augen. Die große Nonne von Kalkutta, sie konnte manchmal fast etwas zugespitzt sagen, wenn wieder eine der Mitschwestern kam und von einem Problem erzählt und da Probleme gab es genug und Geld gab es immer zu wenig. Dann antwortete sie normalerweise, Halleluja, das ist kein Problem für uns, ja, aber das ist eine Chance. Gott schenkt uns eine Verlegenheit, dass er seine Größe beweisen kann. Das wäre doch eine neue Perspektive, dass ich lerne zu sagen, wo es verbaut und vernagelt und auswegslos ist, das ist deine Chance. Herr, das ist deine Stunde. Herr, jetzt wirst du zum Ziel kommen, wo ich nicht mehr weiterkomme. Andreas, jener Mann, der die unscheinbaren Gaben entdeckt und nicht verwirft. Und noch ein drittes. Andreas kennt den Wert eines unauffälligen Dienstes. Wir sind manchmal geeicht, schnell einzuordnen. Wichtig und weniger wichtig. Auffällig und wird von niemandem wahrgenommen. Hier stellt sich einer vor große und dort wird etwas ganz unscheinbar im kleinen Winkel getan. Das ist nicht recht. Gottes Tun, Gottes Gaben sind immer gleich wichtig. Andreas ist einer des unauffälligen Dienstes. Wie gesagt, wir haben keine große Predigt von ihm, obwohl das spannend wäre. Wir wissen nicht mehr, wie sein Leben weitergeht. Nur ein Kirchengeschichter namens Euseb erzählt uns später davon. Aber er bleibt dabei. Wenn mein Platz im Hintergrund ist, dann habe ich ein fröhliches Ja dazu. Wenn mein Platz am Rand ist, dann möchte ich fröhlich sagen, und da bin ich unverzichtbar. Einer, der den Wert des unauffälligen Dienstes kennt. Und ich und wir, sehen wir die unauffällig Mitarbeitenden in unserer Gemeinde? Oder sind nur die Wichtigen wichtig? Das ist auch eine Haltung für Gemeindebau, für Gemeindeliebe, dass wir sehen, was getan wird, dass wir sehen, was selbstverständlich getan wird, dass wir entdecken, was immer getan wird und nicht sagen, klar, gehört dazu. Nein, ein Andreas ist klein im Treuen. Oder wie wir es früher in der Jungschar gesagt haben, der Mann hat einen Tick. Viele haben ihren Tick. Aber er hat seinen besonderen Tick. Denn ein Tick steht für Treue im Kleinen. Das ist Andreas. Dieser Tick ist ein geistlicher Tick. Den brauchen wir auch. Lass mich schließen mit zwei Zitaten aus einem Buch von John MacArthur, das mir sehr weitergeholfen hat. Andreas war ein privilegierter Jünger. Er war der Erste, der hörte, dass Jesus das Lamm Gottes war. Er war der Erste, der Christus nachfolgte. Er gehörte zum inneren Kreis und hatte eine vertraute Beziehung zu Christus. Sein Name wird zusammen mit denen der anderen Jünger auf den Grundsteinen der ewigen Stadt des neuen Jerusalems stehen. Und das Beste von allem war, dass er sein ganzes Leben lang tun konnte, was er am liebsten tat. Einzelmenschen zum Herrn führen. Sätze, die mich bewegen. Gott sei Dank für solche Menschen wie Andreas. Sie sind stille Personen mit unscheinbaren Gaben, die ihre Arbeit treu und unauffällig verrichten und viel für den Herrn erreichen. Sie erhalten wenig Anerkennung, suchen diese aber auch nicht. Sie wünschen sich nur, den Herrn sagen zu hören, recht so, du guter und treuer Knecht. Andreas, ein Mann fürs Kleine. Wie oft hat er vielleicht in der Stille gebetet für Menschen? Auch das dürfen wir mitnehmen. Einfach alles ins Zwiegespräch mit Jesus bringen. Und dann kann es passieren, hoffentlich nicht nur im frommen Korntal, aber auch, dass sich zwei mitten in der Stadt treffen, die eine erzählt der anderen ihre Not und dann heißt nicht bloß, ich gehe heim und bete für dich, sondern dann bleibt man mitten im Trubel von Korntal stehen, egal was andere sagen und denken, und faltet die Hände auf offener Straße. Und plötzlich geht der Himmel auf. Das sind Andreas Leute. Amen.